Hey Norderney, Tidentalk mit Wilhelm Loth und Ludger Abeln.
Hey Norderney, herzlich willkommen, wir sind wieder dabei. Wir haben den April hinter uns, wir haben das Osterfest hinter uns. Natürlich wollen wir noch einen kleinen Rückblick machen. Wie hat es denn auf der Insel funktioniert? Waren die Gäste da? Gab es Traditionen? Gab es schöne Zusammenkünfte, wo man sagen kann, da kann man noch mal einen Blick drauf werfen? Aber wir haben ja vor kurzem schon mal gesagt, wir wollten uns auch natürlich auch gerne mit dem befassen, wo Norderney liegt, nämlich im Wattenmeer, im Weltnaturerbe. Und es hat leider beim letzten Mal nicht geklappt, aus Krankheitsgründen, weil ich nicht dabei war. Und trotzdem hat sie gesagt, ich bin dann beim nächsten Mal gerne wieder dabei. Wir freuen uns heute auf Frau Dr. Valeria Bers. Sie ist nämlich die Leiterin der Wattwelten UNESCO Weltnaturerbe. Und das ist ein langer Titel. Frau Bers, ergänzen Sie bitte, weil das hat echt Gründe, warum das Ding so lang ist.
Ja, genau. Also vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich sehr, mal hier in dieser Runde sprechen zu dürfen. Ich bin die Leiterin des Wattwelten UNESCO Weltnaturerbe Wattmeer Besucherzentrums auf Norderney. Das muss man ein bisschen üben, den Namen, aber das hat tatsächlich einfach damit zu tun, dass Besucherzentren im Weltnaturerbe eine höhere Förderung bekommen durch das Land Niedersachsen, als jetzt so ein popeliges Nationalparkhaus, was wir früher waren bis 2015. Und deswegen ist es mir persönlich immer besonders wichtig, dass wir den Namen auch korrekt aussprechen, denn auf das Geld sind wir ja angewiesen.
Natürlich, die Visitenkarte, die möchte ich mal sehen, was das ist. Das muss ein Riesentrümmer sein. Das
ist ein langer Name.
Das ist ein langer Name, ne? Wilhelm, hast du den drauf gehabt? Co-Direktor Wilhelm Loth ist natürlich auch dabei heute. Wilhelm, erstmal herzlich willkommen natürlich.
Ja, aber danke.
Hat man das irgendwann drauf oder sagst du auch irgendwie, keine Ahnung, Wattwelten reicht, muss jeder kennen?
Ja, erstmal hey an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, natürlich hat man das nicht drauf. Weil ich sag auch immer zu meiner Schande, sie müssen unbedingt ins Nationalparkhaus gehen. Wobei man ja sagen muss, das ist ja eine gängige Begrifflichkeit.
Ja, und
die Menschen können sich schon eine Menge darunter vorstellen. Aber es unterscheidet sich eben dann doch deutlich, weil die Anforderungen an ein Welterbezentrum und dann eben für Besucher dann doch nochmal ein anderes Niveau und auch eine andere Anforderung besitzt. Dazu kann aber Valeria Bers viel mehr sagen, als ich das jemals tun
konnte.
Kommen wir
auf jeden Fall gleich noch.
Also ich kann nur sagen, ich war einige Male in dem Haus, ich habe es ausprobiert und bin auch zu einigen Vorträgen da schon gewesen und ich finde es immer spannend, es ist immer ein Besuch wert und es bezieht sich ja nicht nur die Aufgaben, die Frau Dr. Bers hier für uns auf der Insel dann auch tätigt, auf dieses Haus, sondern es umfasst ja eben den gesamten Naturraum der Insel und auch darüber hinaus und das ist natürlich ein spannendes Thema für uns.
Absolut. Und das ist eine Stunde, die wir heute haben. Die wollen wir natürlich auch damit füllen, weil es gibt so viele Gesichtspunkte, die man dann betrachten kann. Aber ich würde noch einen kleinen Rückblick machen auf das Osterfest. Ich weiß, Insel war gut besucht. Wetter war in Teilen ein bisschen durchwachsen, glaube ich. Es war auch ein bisschen Regen dabei. Aber Ostern ist natürlich auch ein traditionelles Fest. Viele fahren auch aufgrund der Tatsache, dass Ostern für sie auch besonders ist, besonders gerne auf die Insel, weil sie das über viele Jahre schon familiär gemacht haben. Erste Frage. Gab es ein Osterfeuer?
Bitte. Ja, es gab ein riesiges Osterfeuer und es hat diesmal auch richtig gebrannt und es ist auch komplett abgebrannt.
Okay.
Das ist dann immer ganz schön. Ich sehe schon den etwas kritischen Blick von Frau Dr. Bers. Das ist nämlich immer am Saum des Meeres, aber es ist eben eine gute alte Tradition. Und es waren 4.000 bis 5.000 Menschen dort. Das Wetter hat in den ersten zwei Ostertagen gut gehalten. Ostermontag hat uns dann das Sonnenglück verlassen und es fing an zu regnen. Es wurde deutlich kälter. Aber das hat der Stimmung auf der Insel überhaupt gar keinen Abbruch getan. Wir waren wieder mal sehr, sehr gut besucht. Und Ostern, ganz entspanntes Publikum. Alle waren froh, wieder auf der Insel sein zu können, die Natur zu genießen, das gute Wetter oder das meist gute Wetter und natürlich auch am Strand spazieren zu gehen. Ist natürlich der sogenannte Osterspaziergang gehört ja
dazu, selbstverständlich, dazu. Genau. Der ist mal weiter und mal weniger weit, Frau Dr. Bers, Wilhelm hat es gerade angesprochen. Das ist natürlich eine Tradition. Können Sie da mitgehen oder sagen Sie, ja, muss nicht sein, kann man wieder darüber nachdenken, ob es ein bisschen kleiner macht? Oder sagen Sie, das gehört einfach dazu, weil Menschen gehören genauso zum Wattenmeer wie die Natur selber auch?
Richtig, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Wir sind ja hier im Biosphären, in der Biosphärenregion, genau. Wattenmeer. Und das ist natürlich, Menschen gehören mit dazu und auch Traditionen sind durchaus hier erlaubt. Und deswegen ist also Osterfeuer für mich persönlich jetzt kein Problem.
Das ist super. Waren Sie selber auch da?
Nee, tatsächlich nicht. Das war mir zu voll.
Das war zu voll, okay. Okay, dann geht man vielleicht ans andere Ende. Wir kommen zu den Traditionen. Also wir kennen zum Beispiel Eier verstecken, dann Eier bicken, wo man zum Beispiel die hartgekochten Eier zusammenschlägt, vorne an der Spitze, das Ei, was kaputt geht. Derjenige, der es in der Hand hat, ist der Verlierer. Auf Norderney, glaube ich zumindest, mich erinnern zu können, aus unserer Sendung, die wir gemacht haben, Willem, das ist Eier trullen oder trüllen, oder wie heißt das bei euch genau?
Das ist das genau. Eier trullern. Und ich bin viel gejoggt auf dem oder zu den Feiertagen. Mhm. Und dann kamen mir die ganzen Familien schon in Heerscharen mit den kleinen Kindern und den bunten Eiern entgegen. Und dann geht man in den Dünen. Also zumindest in den Randdünen, möglichst nicht zu tief in den Naturraum rein. Und dann wird da fleißig getrullert. Auch das eine ganz alte Tradition. Auch die Jugendlichen Norderneyer machen das noch sehr gern mit dem einen oder anderen Flascherl Bier dazu, sagt man ja so schön.
Das heißt dann Flaschentrullen.
So ähnlich, aber alles in Grenzen wirklich und sehr familiär. Und das gehört einfach zu der Tradition dazu. Mhm. Ja, dann sind Frau Beers und ich ja bekennende Katholiken und haben natürlich den Ostergottesdienst besucht. Also die Kirchen haben ja ihre klassischen Ostergottesdienste. Ganz spannend in diesem Jahr war die Osterkerze. Wir haben ja in der katholischen Kirche immer eine selbstgemachte Osterkerze.
Wer muss die machen oder wer darf die machen?
Das macht die Frau vom Diakon, also schon seit Jahren. Ja, und wir sind immer total gespannt, wie das Motiv ausfällt. Also im letzten Jahr war das tatsächlich im Krieg angelehnt, eine Kerze, die eben auf den Krieg zwischen der Ukraine und Russland anspielte und überhaupt auf den Kriegen in der Welt. Das war dann in diesen klassischen Tarnfarben gehalten und eine Zielscheibe, die dann dieses Anfang und Ende des Jahres beschrieb. Aber in diesem Jahr fand ich sie sehr speziell. Da hieß sie, ich glaube, krasse Hoffnung. Mhm. Und die war wirklich in sämtlichen Neonfarben, die du dir vorstellen kannst. Also von Knallpink über Knallorange und Knallgrün. Grün,
wahrscheinlich, genau.
Und schrie einen richtig an. Und
die strahlt wahrscheinlich auch im Dunkeln, oder?
Die gute Siri Fuhrmann, so heißt die Schöpferin dieser Kerze, hat gesagt, wenn man da jetzt so eine Art Nachtlicht drauf hält, dieses Schwarzlicht, knallt die richtig raus. Und ich glaube, das ist mal ein schöner Kontrapunkt zu so ein bisschen das Stimmungsbild, was sich so in den letzten Zeiten, Monaten und Jahren breit macht, gerade hier in Deutschland. Und ja, und dann kam ja noch die Nachricht, dass wir nicht nur einen neuen Bundeskanzler kriegen, sondern wo jetzt auch einen neuen Papst, und natürlich ist es das Oberhaupt der katholischen Kirche. Und uns hat die Nachricht tatsächlich im Ostergottesdienst ereilt am Montag, und da war natürlich eine große Betroffenheit. Aber ich denke mal, im Anbetracht seines Alters und seines gesundheitlichen Zustandes spricht man ja auch gerne gerade zu Ostern von der Erlösung. Und ich glaube, das war eine für ihn.
Ja, wir haben auch am Tag davor, haben wir noch gesehen auf dem Petersplatz, wie er dann tatsächlich sehr gebrechlich den Segen, ne, Gott, also der Stadt und dem Erdball sozusagen Urbi et Orbi gegeben hat. Und da fand ich schon, er war sehr, sehr angestrengt. Ne? Also da habe ich auch schon gedacht, also wir haben gedacht, dass er sozusagen auf der letzten Runde ist. Und man hat natürlich nicht gedacht, dass es gleich am nächsten Tag so weit sein könnte. Aber ich glaube schon, und da hast du, glaube ich, recht, dass viele gerade in diesen unruhigen Zeiten auch so eine Botschaft vielleicht auch als Zeichen nehmen, dass jemand, der sich so engagiert hat, auch für die Menschen auf der Welt, dass da auch eine krasse Hoffnung da ist, dass wahrscheinlich oder hoffentlich dann auch der neue Papst sich wieder so sehr für die Menschen engagiert, wie Papst Franziskus das gemacht hat. Das kann man nur hoffen.
Ja, das denke ich auch. Und ich fand trotzdem auch bemerkenswert, also man kann ja zum Papst und auch zu der Institution und dem Vatikan stehen, wie man will, aber also wirklich, nun könnte man sagen, gearbeitet bis zum Schluss. Also ich habe gelesen, dass er sogar am Nachmittag vor seinem Tod noch eine Audienz mit J.D. Vance hatte. Ja. So hätte ich ihm natürlich für seine letzte Audienz jemand anders gewünscht. Ich hoffe auch nicht, dass das einen direkten Zusammenhang hat.
Ich hoffe aber, auch nicht.
Ne, aber am Ende muss man schon sagen, das ist bemerkenswert und sicherlich auch in dieser Beziehung ein Vorbild für viele Menschen. Und Und nun muss irgendwann wieder weißer Rauch aus dem Schornstein steigen.
Wird's auf jeden Fall. Wenn ich Sie frage, Frau Beers, Sie sind ja auch, wir haben es ja gerade gesagt, katholisch, Sie kommen aus dem Kölner Bereich. Wir sind ja Norddeutsch, also wir sind zwar Festländer, also Wilhelm und ich sind aber sozusagen Norddeutsch irgendwie groß geworden, sozialisiert. Wir sind beide im Plattdeutsch groß geworden und so weiter. Wir kannten die Inseln, wir kannten das Wasser, das Meer. Was hat Sie eigentlich dazu veranlasst, nach Norderney zu gehen? Weil ich denke mal nicht, dass es als Leiterin der Wattwelten Ihre erste Station gewesen ist. Vielleicht können Sie uns mal kurz sagen, welche Wege Sie gegangen sind, bis Sie dann auf dieser wunderschönen Insel gelandet sind.
Ja, genau. Also ich bin promovierte Meeresbiologin und da hat es einfach damit zu tun, dass man schon während des Studiums und natürlich dann auch in den späteren beruflichen Stationen viel am Meer ist. Aber ursprünglich kam mein Berufswunsch ein bisschen anders zustande. Ich wollte nämlich Piratin werden für sehr lange Zeit.
Das ist nur die richtige Insel dafür.
Und irgendwann hat sich dann herauskristallisiert, dass das wahrscheinlich so nicht die wirtschaftlich klügste Entscheidung ist. Und das, was mir persönlich dann am nächsten vorkam, da dachte ich, naja, zur See fahren kann ich vielleicht irgendwie auch anders. Und dann ist es die Meeresbiologie geworden. Und ich bin dann von Köln aus direkt nach Kiel zum Studium gewechselt und habe da eine sehr, sehr klassische meereskundliche Ausbildung genossen, die man heute so auch gar nicht mehr findet. Und ja, über mein Studium sowohl in Kiel als auch in Neuseeland habe ich dann später auch promoviert und war dann ja tätig in Brasilien, auf den Malediven, in Deutschland, im Festland natürlich auch, aber meistens in Meernähe. Und ja, letztendlich hat es mich dann vor 6 Jahren hierhin nach Norderney verschlagen.
Also was für ein Werdegang, ne?
Ja,
also
absolut.
Von Brasilien über die Malediven nach Norderney.
Das ist ein Ritterschlag für euch, wenn ich das mal so sagen darf. Ne?
Ja.
Hat wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun, mit einer Einstellung vielleicht, hat auch wahrscheinlich damit zu tun mit dem Interessengebiet oder hat es auch damit zu tun, dass sie so sozusagen sich wieder ein bisschen setteln wollten, so ein bisschen so näher an die heimatliche Scholle ran?
Nee, es hatte tatsächlich ganz pragmatische Gründe, wenn man so sagen kann. Ich stellte mir das Leben hier recht überschaubar vor und als alleinerziehende Mutter dachte ich, dass da sind die Kinder gut versorgt, da ist es nicht so schlimm, die können nicht abhauen.
Die können nicht mal schwimmen.
Und ich fand tatsächlich die Stelle hier ganz sehr reizvoll. Also eine Nationalpark-Informationseinrichtung zu leiten, wie es natürlich hier im Fachdeutsch heißt, das habe ich mir persönlich sehr reizvoll vorgestellt. Welt und dazu gehört natürlich auf so einer Insel wie Norderney dann auch zu leben.
Man sagt ja den Norddeutschen immer so ein bisschen nach, Wilhelm kennt das ja, wir sind ja beide von oben sozusagen, aber selbst als, sag ich mal, als jemand, der vom Festland kommt, der braucht immer einen Moment, um auf Norderney irgendwie klarzukommen. Wenn man sozusagen der norddeutschen Mentalität vielleicht zugetan ist, haben Sie am Anfang irgendwie gedacht, boah, mal gucken, wie nehmen die mich auf, wie komme ich da an, muss ich mich anders verhalten oder war das irgendwie eine total lockere Angelegenheit, dass Sie sofort, weil es eben auch so eine recht überschaubare Gemeinde ist, dass man dann sagt, ja, die lassen wir jetzt mal anfangen, die biegen wir uns schon zurecht.
Also ich bin hier eigentlich sehr selbstbewusst hingekommen und habe gesagt, ich war schon überall auf der Welt. Nichts kann mich mehr schocken. Ich dachte bis dahin auch immer, dass Argentinien eigentlich relativ schwierig wären. Aber ich habe hier in den Ostfriesen auf Norderney sicherlich hier meinen Meister gefunden. Ich finde es schon sehr speziell hier.
Speziell, aber trotzdem, Sie sind ja 6 Jahre da. Das heißt, es muss Ihnen auch ein bisschen was gefallen, oder nicht?
Jetzt lasse ich mich hier nicht aus Glatteis
führen. Auf keinen Fall.
Nein, also meine Arbeit gefällt mir hier gut und das Leben auf Norderney hat sicherlich schon einige Vorzüge.
Ja, wir kommen natürlich jetzt natürlich auch zu Ihrer Qualifikation. Sie haben also gesagt, Sie haben sich bewusst Norderney ausgesucht, weil Sie gesagt haben, das ist eine sehr reizvolle Aufgabe. Die Wattwelten sind natürlich auch, wenn man direkt von der Fähre steigt und man sieht dieses total beeindruckende Haus, das hat ja auch schon eine Ausstrahlung, muss man sagen. Also ich kenne auch andere Häuser, da ist, sag ich mal so, da ist so der Charme der 60er, 70er Jahre so ein bisschen drüber gegangen und nie so richtig wegpoliert worden. War das auch für Sie, dass Sie gesagt haben, ich gucke mir das erstmal an und haben gesagt, das ist ja ein wunderschönes Haus, was ich da vorfinde. Das ist ja, hat ja wahnsinnig tolle architektonische, reizvolle Ecken und vor allen Dingen auch genug Platz, um das darzustellen, was ich darstellen möchte und was wir auch brauchen, um das Naturerbe Wattenmeer sozusagen auch darzustellen und den Leuten näher zu bringen.
Das ist jetzt eine ganz schwierige Frage. Also die Architektonik von außen ist sicherlich beeindruckend, aber schon bei meinem Besuch vor meinem Bewerbungsgespräch hier war ich einmal drin und habe gedacht, okay, das ist also außen hui und innen pfui.
Okay.
Und da habe ich gedacht, das kann ich wohl besser.
Okay.
Und deswegen sehe ich jetzt auch zu, dass wir eine neue Ausstellung bekommen, dass wir auch es innen ähnlich schön machen wie außen oder vielleicht noch schöner oder noch beeindruckender. Also bei den Nationalparkhäusern generell muss man sagen, da hat sich in den letzten 40 Jahren seit Gründung hier des Nationalparks natürlich viel getan. Ich kann das nicht so stehen lassen, dass bei den meisten irgendwie so ein Charme der 60er Jahre ist. Die meisten der Informationseinrichtungen hier im niedersächsischen Wattenmeer sind in den letzten Jahren erneuert worden, haben ganz, ganz wunderbare Ausstellungen. Auch gerade unsere Schwestereinrichtung in Wilhelmshaven hat gerade eben für 8 Millionen eine ganz entzückende neue Ausstellung bekommen. Also das auch Kretzil ist erneuert worden und alle anderen werden jetzt gerade so peu à peu erneuert. Also da ist sehr, sehr viel Spiel drin, sehr
Die
viel
Dynamik
Bedarf
ist da,
auch.
Sagen Sie. Okay.
Genau, und jetzt ist tatsächlich auch endlich nach 10 Jahren Norderney dran, dass wir endlich eine neue Ausstellung machen können. Und darüber freue ich mich sehr.
Wilhelm, wenn du das gerade so hörst, also es ist natürlich auch immer eine Anstrengung. Es ist ja nicht sozusagen erstmal der Top-Punkt, wo man sagt, das ist touristisch erstmal unser großes Aushängeschild. Da sind viele, viele andere Themen, die vielleicht entweder parallel in der gleichen Reihe stehen, aber um die Leute nach Norderney zu ziehen, sind wahrscheinlich erstmal andere Faktoren, glaube ich, auch wichtig. Das Wattenmeer gehört auf jeden Fall dazu und natürlich auch das Wasser gehört dazu, die Unterkünfte gehören dazu, die, sag ich mal, die Mischung aus Natur und Stadt gehört dazu. Aber trotzdem nochmal, dass dieses Haus bei euch steht, wie wichtig ist das auch für die Insel?
Naja, also zunächst gilt ja zu sagen, dass nach Angaben unserer eigenen Gäste der Naturraum, also Strand, Meer, Naturraum, die besondere Situation und Lage einer Insel hier im Weltnaturerbe immer noch einer der größten Urlaubsentscheidungen ist. Das heißt also, das habe ich ja auch schon oft gesagt.
Das haben wir oft schon drüber gesprochen.
Das Thema ist der Ast im Grunde, auf dem wir sitzen und an dem wir auch nicht rumsägen sollten. Und insofern ist es ein sehr wichtiger Auftrag, den hier Frau Dr. Beers und ihr Team für die Insel erfüllen, nämlich den Menschen diesen Naturraum näher zu bringen und ihn auch zu erläutern und zu erklären, damit man auch mit einer entsprechenden Sensibilität und einem entsprechenden Know-how nicht einfach so achtlos durch den Naturraum geht, sondern dass sich vieles auch dahinter verbirgt. Also natürlich haben wir auch nicht wenig Gäste, die sagen, ja, ihr seid ja hier ein Weltnaturerbe und ihr seid ja hier ein Nationalpark und dann stehen die oben auf dem Deich und schauen dann auf die Wattenmeerlandschaft und sagen, ja, okay, alles schön irgendwie, schöne braune Suppe, die da und dieser Matsch überall und was ist jetzt das Besondere daran? Das Besondere ist sicherlich all das, was man in diesem Naturraum eben auch zu finden kann, also die ganzen Organismen, die man dann auch im Watt findet und wer einmal eine Wattführung, ich selber hatte schon das Vergnügen mit Frau Dr. Beers eine Wattführung zu machen und das ist also irrsinnig interessant und ich kann das nur jedem empfehlen, sich mit unserem Naturraum hier zu beschäftigen, sich auseinanderzusetzen und das, was im Grunde, wir sprachen ja vorhin schon zum Thema Ostern darüber, die Schöpfung uns alles Schönes schenkt, das ist schon beeindruckend.
Wenn wir nochmal auch jetzt auf das Haus kommen, wie wichtig ist dann auch so eine Einrichtung als Anlaufstelle dafür, dass auf der einen Seite die Menschen können sich heute informieren, sie können alles im Internet finden, sie können sich rauf und runter scrollen durch alle möglichen Seiten, wie wichtig ist, dass man dann tatsächlich auch Frau Dr. Beers, das tatsächlich auch nochmal in einem solchen Haus, in einer bestimmten Bündelung, Staffelung, Sie sprachen gerade von einer neuen Ausstellung, die Sie machen, dass Sie das auch noch interessanter machen wollen, dass man das auch tatsächlich so erleben kann, dass man das also auch mal in die Hand nehmen kann, dass man davor stehen kann, dass man vielleicht auch Größenverhältnisse miteinander vergleichen kann. Wie wichtig ist das, wo man doch vielleicht auch alles schon irgendwo googeln kann?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Also ich denke, googeln kann man eben tatsächlich nicht alles. Man muss die Natur tatsächlich erfahren. Und das kann man eben bei uns wirklich hautnah. Wir haben eben zum einen die Ausstellung, mit der wir Gäste sensibilisieren können. Da können wir eben sehr viele auch tiefergehende Informationen zusammentragen. Aber letztendlich lebt unser Geschäft, sage ich mal, von den Naturerlebnisveranstaltungen, die wir eben mit den Gästen draußen machen. Und das ist natürlich genau der Moment, wo dann der Funke bei den Gästen auch überspringt. Und das geht tatsächlich nur durch unsere sehr engagierten Mitarbeitenden hier, die selber den Enthusiasmus für das Wattenmeer und die Begeisterung für das Wattenmeer ausstrahlen und die tatsächlich dann eben in der Lage sind, die Menschen für den Naturraum direkt vor Ort zu begeistern. Und das ist letztendlich das, was in unserem Job sicherlich das Schönste ist, wenn man dann tatsächlich sieht, dass in den Augen der Gäste der Funke der Begeisterung überspringt und aufleuchtet und sie auf einmal total begreifen, wie einzigartig der Naturraum ist, in dem sie hier gerade stehen, weil, wie Herr Loth schon gesagt hat, es ist ein Lebensraum auf den zweiten Blick, die Faszination Wattenmeer, die ist oftmals erst auf den zweiten Blick erkennbar.
Da kann man das ja auch wörtlich nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes begreifen. Also das ist ja bei vielen Dingen, die Sie auch unternehmen, die auch Ihre Mitarbeitenden mit den Gästen machen. Die Frage, also das haben Willem und ich auch schon mal gesprochen, man kann sehr, sehr schnell auch junge Menschen oder auch Kinder für etwas begeistern, wenn man die etwas ranführt, dass sie zum Beispiel die Scheu überwinden, nochmal einen Wattwurm in die Hand zu nehmen oder mit der Schippe reinzugraben oder sich vielleicht einfach mal so ein bisschen ins Wattenmeer einsacken zu lassen, keine Angst zu haben, dass man dann stecken bleibt. Also sehen Sie das genauso, dass man wirklich dann auch handfest sozusagen arbeiten kann oder Erlebnisse schaffen muss, damit im wahrsten Sinne des Wortes, sagen wir mal, die Schöpfungsverantwortung für diesen Naturraum ja auch bei den Leuten hängen bleibt?
Genau, das versuchen wir durch unsere Veranstaltung, wobei mir immer persönlich auffällt, dass die Kinder meistens gar keine Berührungsängste mit der Natur haben. Meine Hauptzielgruppe wären dazu die Generation 40+, okay, die dann eben so weit weg sind von der, okay, Natur, die in ihrem Lebensalltag so wenig Berührungspunkte mit der Natur haben, dass wir die erstmal wieder an die Natur zurückführen müssen. Und es sind meistens die Väter, die dann sagen, ich soll barfuß ins Watt, das ist aber ekelig, und die wir dann erstmal überzeugen müssen, dass man sich das doch tatsächlich auch mal gönnen darf, und die dann überhaupt erst merken, wie wichtig das ist, dass man tatsächlich auch mal barfuß und nicht nur immer in Turnschuhen überall rumläuft.
Die Angebote, die Sie haben, wir können ja auf jeden Fall gleich nochmal drauf eingehen, aber das ist ja auch etwas, Willem, was ich glaube, ja, zu diesem ganzen Wahnsinnsangebot, was ihr auf der Insel habt, dazugehört. Das heißt, da ist ja von allem was dabei, und ich glaube schon, die Verantwortung, das ist schon angesprochen, dass viele das auch sehen, wenn sie auf die Insel kommen und auch wissen, dass sie in einem besonderen Naturraum sind. Kannst du das dann auch feststellen, dass man, dass tatsächlich auch Leute vielleicht, die man so vielleicht gar nicht vermuten würde, dann auch bestimmte Dinge machen, weil sie auf Norderney sind, weil sie ja normalerweise woanders gar nicht so erleben können? Natur ist zwar überall, aber Norderney ist ja eben diese spezielle, das Weltnaturerbe, Wattenmeer.
Ja, daher kommt, glaube ich, der Spruch, das liegt in der Natur der Sache, dass man sich natürlich an einem Ort, wo man einen solchen Naturraum vorfindet, auch automatisch drauf gestoßen wird. Also es ist nicht so, dass jeder es gleich findet, weil, wie Frau Dr. Behr schon sagte, nicht jeder ist vertraut mit dem Naturraum. Für viele ist das im normalen Alltag, auch im Berufsalltag, so weit weg wie der Mond von der Erde. Die sind dann irgendwie zwischen Job und Zuhause unterwegs und selten draußen. Und ja, ich glaube schon, dass das so ist. Also ich glaube das nicht nur, ich sehe das ja auch, dass also auch gerade diese Angebote, die Frau Dr. Behrs und ihr Team hier auf der Insel vorhalten, von Wattwanderung über Vorträge, ja, sehr dankbar angenommen werden. Wir haben natürlich auch sehr, sehr viele Schulklassen hier auf der Insel, junge Menschen, die an diesem Thema herangeführt werden, aber auch die von Frau Dr. Behrs vorhin benannten Erwachsenen sind durchaus auf einmal in so einem Thema drin, und wir stoßen sie ja auch überall darauf. Ja. Also wo man durch den Naturraum geht mit entsprechenden Tafeln, die darauf hinweisen, und man kann sich schon umfassend, wenn man das möchte, informieren, und viele nehmen das Angebot auch wahr.
Frau Dr. Behrs, wir haben ja gerade auch schon über Fördermittel gesprochen. Sie haben gesagt, dass nicht nur der Titel der Wattwelten, solange es damit also auch eine gewisse Förderung des Landes gibt. Welche Voraussetzungen muss man denn überhaupt erfüllen, um tatsächlich diese Förderung zu erhalten? Und auf der anderen Seite, wie viel können Sie dann eigentlich von dem umsetzen, was Sie, sage ich jetzt mal, im Kopf haben, was Sie den Leuten gerne zeigen müssten? Weil wir wissen überall, gerade geht es darum, dass Städte, Kommunen eigentlich immer weniger Geld zur Verfügung haben. Die Länder haben immer weniger Geld zur Verfügung. Fühlen Sie sich noch da gut betreut, gut ausgestattet, und können Sie das tun, was Sie eigentlich dann auch umsetzen möchten?
Ja, also was muss man tun, um Förderung zu halten? Also es letztendlich werden vom Land Niedersachsen alle Nationalpark-Informationseinrichtungen gefördert. Das sind hier im niedersächsischen Wattenmeerbereich 18 Stück. Ja. Drei davon sind eben diese Besucherzentren, die mehr Förderung bekommen, wobei eben diese Grundstockförderung wirklich nur ein Grundstock ist. Das heißt nicht, dass wir damit jetzt ein besonders tolles Programm machen können. Das geht hauptsächlich in die Personalkosten, weil wir in der Regel größere Teams haben als ein kleineres, vergleichbares Nationalparkhaus. Aber letztendlich sind wir auch darauf angewiesen und haben auch den Auftrag der Kommune, natürlich möglichst viel Geld auch selbstständig einzunehmen. Wir tun das eben über die Eintrittsgelder in unser Besucherzentrum, aber natürlich auch über unsere Veranstaltungen, wobei ich da immer sehr viel Wert drauf lege, dass wir eben keine exorbitanten Preise dafür für Wattwanderungen oder andere Naturerlebnisveranstaltungen nehmen, weil sich einfach jeder Natur leisten können soll. Und damit fahren wir, glaube ich, ganz gut. Und wir tun unser Bestes, um hier unsere selbst erwirtschafteten Einnahmen zu steigern. Aber letztendlich die Kommune schießt immer noch doch auch einen ganz
wichtigen Teil dazu. Ich wollte gerade sagen, es wird wahrscheinlich, es ist bei allen solchen Aufgaben so. Die Aufgaben, wo wir da gerade dabei sind, Sie haben ja natürlich auch Aufgaben, die Ihnen vorgeschrieben werden, was Sie erfüllen müssen. Sie haben mit Sicherheit auch Herausforderungen. Ist das etwas, wo Sie auch in der Vergangenheit sagen, es verbessert sich langsam, das Bewusstsein auch mit den Aufgaben, die wir angehen oder mit den Herausforderungen, wenn wir den Leuten das erklären, wie dieses wunderbare Naturschauspiel funktioniert, kommt das bei den Leuten besser an? Haben Sie das Gefühl, dass die das auch mehr wertschätzen und mehr verstehen, was eigentlich das Wattenmeer bedeutet?
Das auf jeden Fall. Also wir erreichen ja ungefähr 75.000 Menschen im Jahr, was ich persönlich jetzt noch ein bisschen wenig finde.
Finde ich schon ganz toll, ehrlich gesagt.
Doppelt so viel wäre, finde ich schon ganz gut. Also das wäre so meine Zielgerade. Aber letztendlich, wir erreichen sehr viele Menschen, wobei man natürlich jetzt dazu sagen muss, dass die Menschen, die zu uns ins Besucherzentrum kommen oder eben bei unseren Veranstaltungen teilnehmen, per se schon mal naturinteressiert sind. Generell ist es aber so, dass ja in Deutschland viele Menschen mit der Natur positive Gefühle verbinden und eine durchaus positive Grundstimmung haben. Ich arbeite noch so ein bisschen dran, an die Zielgruppen zu erreichen, die gar nicht naturaffin sind, die hier nach Norderney kommen, um hier eben an der Milchbar Aperol Spritz zu trinken. Die hätte ich gerne auch noch mal im Besucherzentrum, aber vielleicht glückt mir das ja mit der neuen Ausstellung.
Du einfach mal sagen, mit dem Gesicht in Schlickschlagen, das ist besser als eine Maske, keine Ahnung, die man teuer in irgendeinem Beauty-Laden kauft. Willem, das ist ja auch etwas, wo du immer schon gesagt hast, wir müssen im Prinzip diese Verbindung auch hinkriegen. Du hast ja vorhin schon mal angedeutet, dass viele sich dessen auch bewusst sind, wo sie da genau sind. Was glaubst du, hat sich das in den letzten Jahren zum Positiven verändert? Weil ich glaube, die Betrachtung von Natur und Naturkatastrophen, also ich habe, glaube ich, vorgestern gerade eine längere Dokumentation gesehen, dass das Rote Meer irgendwie um einige Meter abgesackt ist, dass der Bodensee austrocknet, dass die Rheinschifffahrt irgendwie fast zum Erliegen kommt. Also ich glaube schon, dass das im Bewusstsein der Leute dann auch schon ist. Nehmen die das mit auf die Insel auch und sagen, wie ist es eigentlich im Wattenmeer? Wie ist es da mit dem Wasser? Wie ist es mit der Wasserlinse? Wie ist es mit dem Duschen, wenn man Mallorca oder so Inseln hört, wo es dann heißt, die haben Wassernotstand? Kriegt man das bei euch auch mit oder denken die Leute, wir sind doch in Deutschland, da ist doch noch alles prima, alles genug von allem da?
Ja, es ist tatsächlich von allem etwas. Also Letzteres ist auch so. Also ich kann mich noch an die entsetzten Gesichter erinnern, als im letzten Jahr in Deutschland eine Brücke zusammenbrach und alle sagten, also in Deutschland doch nicht. Wassernotstand in Deutschland nicht. Also alle haben schon ein sehr hohes Vertrauen in die Infrastrukturen und auch in einem geordneten Ablauf. Ich unterscheide immer zwischen der Theorie und der Praxis. Ich glaube, dass in der Theorie ganz viel vergegenwärtigt ist, auch zu unseren Naturräumen, zum Thema Umweltschutz. Jeder Mensch würde vielleicht auch von sich behaupten, einen nachhaltigen Ansatz zu haben. Und dann kommt immer die leidige Praxis. Und da trennt sich dann tatsächlich die Spreu vom Weizen. Und wie soll man es sagen? Also in dem letzten Wahlkampf war also das Klimaziel nicht mal mehr ein Thema. Das ist nicht das, was die Menschheit umtreibt. Das muss man leider auch mal festhalten und konstatieren. Das unterscheidet dann eben wirklich die Theorie von der Praxis. Es ist nichts, was die Menschen bewegt. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass man sehr stark die Augen davor verschließt und irgendwie denkt, es wird schon irgendwie gut gehen. Ja.
Das ist ja etwas, wo wahrscheinlich auch Sie, Frau Dr. Beers, als jemand, der sich damit beschäftigt, der weltweit unterwegs war. Sie haben ja wahrscheinlich, das Malediven-Stichwort habe ich vorhin gehört, das ist ja mal davon gesprochen worden, dass diese Inseln auf der einen Seite untergehen, auf der zweiten Seite durch diesen Massentourismus ein großes Müllproblem haben, etc. etc. Kommt das in Deutschland an? Man kann ja nicht die ganze Welt mit Deutschland vergleichen, aber gibt es eine gewisse Sensibilität, wo Sie auch sagen, dass die Besucherinnen und Besucher, die zu Ihnen kommen, das auch schon mal gehört haben und auch sagen, ja, das ist ja gar nicht so weit weg, wir sind da doch schon etwas näher dran, als wir das früher gedacht haben?
Also gehört hat das, glaube ich, jeder. Also ich glaube, ja, da kann, wird finden nie, keinen mehr, der das mit sich mit dem Thema noch nie beschäftigt hat. Ich glaube, dass im Moment eine sehr große Verunsicherung herrscht. Die Gäste, die zu uns kommen, sagen auch oft tatsächlich zu uns, wir möchten uns im Urlaub mit dem Thema nicht beschäftigen, weil es uns so wahnsinnige Angst macht. Also ich glaube einfach, dass das Thema inzwischen so präsent ist und so überbordend ist, dass die Leute in eine Schreckstarre verfallen. Und das spiegelt sich ja nicht nur in den Wahlergebnissen wider, sondern eben auch an dem Verhalten, das oftmals inzwischen das Verhalten ins Gegenteil umschlägt und sagt, wir können ja eh nichts mehr machen, also können wir jetzt auch die Sau rauslassen. Und das finde ich extrem bedenklich, weil die wissenschaftliche Lage ist seit mehr als 50 Jahren absolut eindeutig. Es gibt da überhaupt gar nichts mehr zu diskutieren. Und letztendlich sind wir einfach als Gesellschaft viel, viel, viel zu träge, um hier wirklich geeignete Maßnahmen zu treffen. Und das ist etwas, was mich ganz extrem beunruhigt. Und das wird auch Thema in unserer neuen Sonderausstellung.
Aber da kämpft man da auch manchmal gegen Windmühlen, weil es gibt ja gerade so in dieser Querdenker-Szene und in anderen, die einfach das komplett negieren und sagen, das ist doch totaler Quatsch. Weil die Statistiken sind ja eh alle gefälscht und das wollt ihr eigentlich. Und andere Länder machen es doch genauso. Ist das dann genau dieser Effekt, von dem Sie gerade gesprochen haben? Auf der einen Seite die Angst und auf der anderen Seite findet man ja auch überall Argumente für seine, sage ich mal, Einstellungen, die das Ganze negiert, dass es tatsächlich einen Klimawandel gibt.
Also ich finde da überhaupt gar kein Argument für, dass es, also ja, das dass man klar. das negieren könnte.
Ja,
und ich glaube auch, man sollte sehr genau gucken, was andere Länder machen. Also sehr viele Länder sind sehr viel weiter als hier, als wir in Deutschland. Wir sind da sehr auf verlorenen Posten inzwischen, weil wir einfach als Gesellschaft das nicht genug hinkriegen. Da sind andere Länder, von denen wir Deutsche auch gerade nicht erwarten würden, sehr starke Vorreiter.
Machen Sie mal ein Beispiel, wer ist denn da Vorreiter zum Beispiel?
Spanien, Portugal, die skandinavischen Länder. Paris geht gerade was die Mobilitätswende geht absolut voraus. Und in Deutschland ist noch nicht mal ein Tempolimit möglich und solche Sachen. Für mich ist das extrem schwer zu begreifen. Und für viele Gäste, die hierher kommen, die sagen auch, ja, ich war jetzt neulich in Kenia, da war es aber heiß, da sind die Korallen gestorben. Und dann sage ich nur so, ja, natürlich, genau, weil wir unseren Leben so leben, wie wir es eben leben. Und ich habe den Klimawandel hautnah miterlebt auf den Malediven, in der Antarktis. Ich erlebe ihn aber auch, seit ich hier bin, jedes einzelne Jahr hier auf Norderney. Wir haben jedes Jahr Massensterben von Herzmuscheln. Das ist eine ganz, ganz wichtige Nahrungsgrundlage für viele Zugvögel. Wir haben einfach Temperaturen in den Wattbereichen, die jedes dagewesene Temperaturoptimum dieser Tiere vollkommen überschreitet. Und das macht mir extreme Sorgen.
Wir haben auch schon drüber gesprochen, auch in einer der vergangenen Ausgaben über PFAS zum Beispiel, auch über die Wärmeentwicklung auch. Wir hatten jetzt, glaube ich, den wärmsten März statistisch seit der Aufzeichnung. Der April sieht dann ähnlich aus. Also ist das auch etwas, was da ankommt, auch zum Beispiel in der Politik auf Norderney oder in den Maßnahmen oder in dem, was man vielleicht bei euch beeinflusst, indem man zum Beispiel bestimmte Baumaßnahmen macht oder vielleicht auch noch mehr die Leute darauf hinweist, dass das Zweitwohnungsthema hatten wir etc. etc. Da spielt ja auch eine ganze Menge rein, glaube ich, an der Stelle. Ne?
Ja, nun haben wir ja schon oft darüber gesprochen, dass ja die Antragsverfahren, also für was Baumaßnahmen oder auch Eingriffe in den Naturraum betrifft, es sehr hohe Auflagen und Gott sei Dank auch sehr hohe Auflagen, jetzt mal abgesehen von bürokratischen Unnötigkeiten. Aber ich denke, dass da schon eben auch eine große Sorgfalt da ist. Es ist ja immer irgendwo das Spiel zwischen Mensch und Naturraum, da einen Einklang zu finden. Was sind die Grenzen? Was sind Grenzüberschreitungen? Also ich kann aus meiner Sicht sagen, als jemand, der ja nicht auf Norderney geboren wurde, fand ich es, als ich damals hierher kam, es zumindest schon mal einen klugen Schritt zu sagen, wir ziehen hier Bebauungsgrenzen auf der Insel ein. Also im Rahmen von so 2x2 Kilometer also der sogenannte städtische Teil, wo man eben sagt, über diesen Grenzen hinaus, außer als im Altbestand, darf dann eben nicht mehr gebaut werden. Wir haben am Leuchtturm noch eine kleine alte Siedlung, wo instand gesetzt werden darf. Aber im Großen und Ganzen hat man schon vorausschauend darauf geblickt. Und wenn man genau hinschaut, wird man sicherlich auch die ein oder andere Sünde erkennen, die man besser nicht getan oder getätigt hätte. Ich habe noch mal gerade über das nachgedacht, was Frau Dr. Beers sagte. Ich habe vor kurzem einen Podcast gehört, den ich noch mal ganz spannend fand, der zumindest meinen Horizont noch mal erweitert hat. Und wir stehen ja, ich sag mal, den Weltereignissen in Europa gerade sehr kritisch gegenüber. Das ist aber ja mitnichten so in allen Teilen dieser Welt. Also Indien, China und Co., die haben irrsinnige Wachstumsmärkte. Da kommen die Menschen immer stärker aus der Armut raus, immer stärker auch in, ich will jetzt nicht sagen in den Wohlstand, aber in ein lebbares Leben hinein. Und das sind durchaus zufriedene Menschen. Also es kommt auch ein bisschen drauf an, wo man lebt und wie man sozialisiert ist und wie wichtig das Thema auch gemacht wird. Also ich denke auch, da das sehe ich genauso wie Frau Dr. Beers. Also wer mit dem Thema nicht behaftet ist oder davon nichts mitbekommen haben will, daran mag ich auch nicht glauben. Und wer heute noch den Klimawechsel oder die Klimaveränderung bezweifelt, also das, glaube ich, wird dann auch schwierig in der Diskussion.
Das ist, glaube ich, umgehen etwas, die muss man, glaube ich, nicht führen müssen, genau.
Ja gut, aber wird auch geführt.
Ne? Ja, mit den Menschen meine ich, weil es gibt Leute, die sind einfach beratungsresistent, da lohnt sich das Gespräch, glaube ich, in Teilen dann nicht mehr. Auf der anderen Seite, da komme ich ja so eine positive Geschichte, was ich auch sehr faszinierend und spannend finde. Es ist ja auch, Frau Dr. Beers, so, dass junge Menschen, also auch die sich gerade nicht nur für das Thema Natur, sondern auch für das Thema Artenvielfalt, für das Thema Wattenmeer interessieren, ja durchaus auch Möglichkeiten haben, jetzt bei Ihnen zum Beispiel ein freiwilliges, ich weiß nicht, ob es bei Ihnen das ökologische Jahr ist oder ob das ein freiwilliges soziales Jahr oder ist oder wie man das genau bezeichnet, aber gibt es da viele junge Menschen, die sagen, also Norderney und dann tatsächlich in den Wattwelten zu arbeiten und mich mit dem Thema zu beschäftigen, das ist genau das Richtige. Wie sehen Sie das oder wie viele Leute melden sich bei Ihnen, die das gerne machen möchten?
Ja, tatsächlich haben wir immer sehr hohe Bewerbungszahlen. Wir haben pro Jahr tatsächlich junge Menschen im freiwilligen ökologischen Jahr.
Ökologisch,
und das wird dann auch noch verstärkt und über den sogenannten Bundesfreiwilligendienst, der über 6 Monate dann hier absolviert werden kann. Und ja, wir können uns tatsächlich vor Bewerbungen überhaupt nicht retten. Das ist wirklich sehr schwierig, da auch auszuwählen, weil sich so viele Höchstpatente und kompetente junge Menschen melden und sehr engagierte Menschen melden. Ich habe dann immer jedes Jahr die Qual der Wahl, da 2 auszuwählen, die das hier machen dürfen. Und für mich persönlich ist das super spannend zu sehen, wie die dann eben gerade von den Abiturienten dann hier sich während des Jahres hier bei uns entwickeln, weil sie lernen ja vor Gruppen zu sprechen.
Absolut.
Sie lernen die Leute in der Natur zu führen. Die machen also einen ganz, ganz tollen Entwicklungssprung durch. Und was mich besonders berührt, ist, dass die danach meistens in den sogenannten grünen Beruf rufen, irgendwie studieren. Die studieren alle Umweltwissenschaften, Klimawissenschaften, Nachhaltigkeit, nachhaltiger Tourismus zum Beispiel. Also irgendwelche grünen Lebenswege werden da, triggern wir da. Und das finde ich tatsächlich sehr spannend. Und sind aber tatsächlich nicht nur junge Leute, die sich bei uns engagieren. Also wir haben zunehmend auch Menschen in der Lebensmittel oder etwas darüber hinaus, die sagen, ich möchte nochmal was Sinnvolles machen. Und dann scheint die Arbeit bei uns in den Wattwelten tatsächlich da eine gute Weise zu sein, sich da zu engagieren.
Wie ist es mit den Jugendlichen und den jungen Menschen, die von der Insel kommen? Können die sich auch besonders engagieren? Weil die müssen ja nicht unbedingt, wenn sie dann dort wohnen, so ein freiwilliges ökologisches Jahr machen, was dann ja auch, genau wie das Bufdi, dann ja auch bezahlt wird und eine Unterkunft brauchen, sondern vielleicht sind die einfach so da und sagen, also das macht mir so viel Spaß, darf ich mitmachen?
Ja, das ist eine Gruppe. Große Herausforderung, finde ich, die Kinder hier auf Norderney zu erreichen. Also wir arbeiten sehr eng mit der Grundschule hier auf Norderney zusammen, die ja inzwischen auch Biosphärenschule geworden ist. Mhm. Und die Kinder, die wissen schon sehr, sehr viel über das Wattenmeer. Das ist tatsächlich eine große Freude. Wir arbeiten auch natürlich mit der kooperativen Gesamtschule zusammen. Dort bieten wir die sogenannte Junior Ranger AG an, also die jungen Menschen können Junior Ranger werden. Und dann ist es oft so, dass wir nach der siebten Klasse, ja, wahrscheinlich pubertätsbezogen, da verlieren wir dann einige tatsächlich. Und ich glaube aber, dass wir diesen, wenn dieser Samen, den wir dann gerade in den frühen Jahren gesetzt haben, wo uns aber natürlich auch Indoktrinierung vorgeworfen wird von einigen Insulanern, was wir nicht tun, sondern wir bilden, dass der dann irgendwann doch tatsächlich keimt und wächst und dass die jungen Menschen auf jeden Fall doch wissen, was sie am Weltnaturerbe Wattenmeer haben. Und da aufwachsen zu dürfen, das ist natürlich was ganz Besonderes.
Sie haben das Thema gerade angesprochen, Ranger, das ist natürlich etwas, das hört sich erstmal so ein bisschen so an, was machen die eigentlich ganz genau? Das, Ranger zum Beispiel in Afrika kennt man, die dann mit irgendwelchen Safari-Autos in der Gegend rumfahren und in Teilen ja auch mit gefährlichen Menschen zusammentreffen können, die dann Nashörner beziehungsweise Elefanten jagen. Das ist ja so dramatisch bei Ihnen nicht. Aber was für eine Aufgabe hat ein Ranger? Wenn ich jetzt sage, oh Gott, ja, ist das was Tolles, würde ich gerne machen. Ranger ist, hört sich auch ganz nett an. Was steckt genau dahinter? Was ist ein Ranger?
Genau, da ist es jetzt, also das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären. Ich bin ja die Leiterin einer Umweltbildungseinrichtung und das hat mit den Rangern erstmal überhaupt nichts zu tun. Die Ranger sind anders als ich jetzt bei der Nationalparksverwaltung angestellt und sie müssen mindestens eine sogenannte grüne Ausbildung haben, also Garten- und Landschaftsbau zum Beispiel oder eben ein Studium in der Richtung. Und die machen die reine Gebietsbetreuung. Das hat jetzt erstmal mit der Umweltbildung, wie wir sie in den Wattwelt betreiben, nichts zu tun. Nichtsdestotrotz arbeiten wir natürlich sehr, sehr eng zusammen. Aber die Ranger, und im Moment muss ich leider sagen, haben wir nur eine einzige Rangerin für ganz Norderney. Das ist eine wirklich ganz große Herausforderung. Sie muss halt das gesamte Gebiet im Auge behalten und gucken, ob da Verstöße gegen das geltende Recht sind. Sie muss aber auch Monitoring machen. Sie muss also Vögel zählen. Sie muss Pflanzen kartieren, die hier vorkommen. Sie muss invasive Arten im Zaum halten. Sie muss Strandbrüterzäune jetzt gerade in der Brut- und Setzzeit natürlich auch im Auge behalten und gefährdete Brutvogelarten schützen. Also das ist für eine Person schon sehr,
das ist, hört sich
sehr viel, gerade auf so einer großen Insel wie Norderney, genau.
Aber trotzdem, Wilhelm, wahrscheinlich ist das Bewusstsein, dass sowas auch benötigt wird, das ist doch da. Also zumindest erlebe ich immer eigentlich schon, dass die Leute, die auf Norderney sind, schon sagen, dass es wichtig ist, dass eben dieses Weltnaturerbe nicht nur nach außen dargestellt wird, sondern dass es auch erhalten bleibt, weil du hast selber gesagt, das ist auch ein Ast, auf dem der Norderney selber sitzt. Man kann sich diesen Ast nicht absägen, weil ohne das funktioniert auch die ganze Insel so nicht mehr.
Nein, natürlich ist das Bewusstsein da. Die Frage ist nur, wie jeder Einzelne dieses Bewusstsein dann auch lebt. Aber es begegnet mir ja auch tagtäglich. Also Menschen, die sich um diesen Naturraum kümmern, sind ja nicht im luftleeren Raum unterwegs. Man sieht die, man hört die, man sieht die Einrichtungen, man sieht die Informationen überall am Wegesrand. Man kann das fast nicht ignorieren. Also das kommt schon geballt. Und was jeder Einzelne daraus macht, da muss man dann schon sagen, das kann man sicherlich auch nur begrenzt beeinflussen. Aber ich glaube schon, dass sich viele hier, wenn sie auf Norderney sind, mit Dingen auseinandersetzen, auf einmal, mit denen sie sich sonst in ihrem Alltag nicht immer unbedingt auseinandersetzen.
Ja, und Sie haben ja auch gerade gesagt, wir sprechen ja jetzt, wir sind halt, es ist halt hey Norderney. Natürlich sprechen wir über Norderney. Sie haben gerade die 18 Zentren quasi angesprochen, die es so gibt. Wie ist denn da eigentlich der Austausch? Sie haben vorhin gesagt, dass Sie ja auch sozusagen jetzt auch das Innere der Wattwelt nochmal komplett neu aufschlüsseln wollen. Tauscht man sich da aus unter den einzelnen Zentren beziehungsweise unter den einzelnen Häusern? Gibt es Spezifikationen, die im Prinzip für Norderney typisch sind, die man zum Beispiel auf Borkum, Jüß oder Wangerooge nicht findet? Was ist das Besondere an Norderney an dieser Stelle?
Also wir tauschen uns sehr, sehr engmaschig aus unter den ganzen Hausleitenden. Da haben wir regelmäßige Treffen. Und das Ansinnen der Nationalparkverwaltung ist, dass natürlich in allen Nationalpark-Informationseinrichtungen Wattenmeer drin ist, aber natürlich jede einzelne Einrichtung so ihren eigenen Schwerpunkt legen soll. Und da stimmen wir uns natürlich gut ab, damit das nicht alles das Gleiche wird. Und das klappt auch ganz gut. Ja, was ist an Norderney das Besondere? Es ist einmal die Größe. weil also ja ein Großteil der Insel tatsächlich in der Ruhezone liegt, also in der am strengsten geschützten Zone des Nationalparks. Und das allein schon ist natürlich was Besonderes. Auch unsere Fauna und Flora ist doch etwas anders als jetzt zum Beispiel auf dem Festland hier auf Norderney. Besonders haben wir natürlich das Kaninchenproblem, was aber jetzt aus Naturschutzsicht inzwischen gar nicht mehr so ein großes Problem ist, weil in den leeren Kaninchenbauten dann auch streng geschützte Vogelarten brüten als Nachmieter sozusagen. Von daher ist das ein ganz besonderes...
Das wäre doch mal was für die Vermietung von Häusern.
Ja, also da siehst du mal, die Natur hilft sich selbst vor, und die Menschen tun sich immer so schwer damit. Ja. Ich habe ja jetzt auch jeden Tag Besuch, also ich mache
das
jetzt...
Das wollte ich gerade fragen. Ich wollte es gerade fragen.
Mein Frühsport, und dann, wenn ich aus dem Wohnzimmerfenster schaue, dann habe ich immer also unsere ganze Hirsch- und Rehfamilie vom Fenster stehen. Die sind nämlich im Argoner Wäldchen und hoppeln da munter rum. Und jetzt über Ostern waren ja sehr viele Gäste auf der Insel. Und dann stehen die da alle, das kennt man ja in den Großstädten, wenn diese japanischen Delegationen aus den Bussen steigen und da alle zu fotografieren stehen. Mhm. Also da war also über Ostern ein Auflauf am Argoner Wäldchen. Wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob nur ausgerechnet das Dammwild zu unserem natürlichen Vorkommen hier auf der Insel im Naturraum zählt.
Definitiv nicht.
Ne? Habe ich mir fast gedacht, ja.
Eine eingeschleppte Art.
Aber der Wolf doch auch, oder nicht? Der Wolf, der auf
der Insel... Der Wolf ist selbstständig gekommen und er ist auch selbstständig wieder gegangen.
Und wo kam dann wo kam das Dammwild dann her?
Das Dammwild ist zur Jagd hier eingeführt worden. Als hier Herzöge von Hannover oder Könige von Hannover hier waren, dann musste ja auch eine Freizeitbeschäftigung her. Das war damals Möwenschießen, Schweinswale schießen und dann irgendwann auch Dammwild schießen. Und deswegen nicht hat man sowohl Dammwild als auch die Kaninchen hier zur Jagd und zur Belustigung der Touristen eingeführt. Und das ist ein bisschen außer Kontrolle geraten.
Ja, da siehst du, dass die Schönen und Reichen damals der Naturwelt schon nicht gut getan haben.
Nee, wollte ich gerade sagen. Ganz schrecklich. Aber ich glaube, die werden geduldet mittlerweile auf der Insel, oder?
Ja, also heute sind das ja die mit irgendwelchen Kanonenbooten oder irgendwelchen Riesenjachten durch die Landschaften schippern, die wie so halbe Kreuzfahrtschiffe sind. Ja, man muss schon sagen, dass der CO2-Verbrauch, sage ich mal, in den oberen Etagen des Wohlstands sicherlich mal interessant wäre, den mal regelmäßig zu veröffentlichen.
Wie war das? 5%, 50% des CO2-Ausstoßes, glaube ich, irgendwie so. Das ist ähnlich wie bei den Verhältnissen reich zu arm. Also insofern, das sind schon atemberaubende Zahlen. Wenn Sie das neu gestalten, kann man schon sagen, wie die Wattwelten zukünftig dann aussehen werden, Frau Beers?
Naja, von außen wird sich nicht viel tun, aber innen wird es komplett neu gemacht werden. Wir werden tatsächlich mal eine Wegeführung einführen. Wir werden dadurch sehr viel mehr Raum für Informationen bekommen, und das Thema wird auch komplett neu aufgerollt. Ich werde jetzt zukünftig, wird es einen Dreiklang geben, das Wattenmeer früher, heute und in der Zukunft. Und ich glaube, das sind nochmal Aspekte, die meisten Gäste gar nicht so auf dem Schirm haben. Deswegen verspreche ich mir da ganz viel von.
Wir sehen ja heute, zumindest ich habe jetzt ja große Berichte gesehen, auch von verschiedenen Messen, ob das jetzt in China war oder auf der Hannover Messe, wo mittlerweile so viel mit KI gemacht wird, so viel auch mit Robotik, beziehungsweise auch, wo Menschen quasi dreidimensional in irgendwelche Welten entführt werden. Wird das bei Ihnen auch so sein? Museen war für mich früher immer viele, viele Tafeln lesen und sich das angucken. Mittlerweile hat sich das ja komplett verändert. Auch so das Hörverhalten, das Sehverhalten und so weiter. Machen Sie das auch? Steigen Sie da auch mit ein?
Ja, also derzeit ist ja unsere Ausstellung sehr interaktiv und sehr technisch. Ja. Und da haben wir tatsächlich gemerkt in den letzten 10 Jahren, dass das bei den Gästen nicht immer gut ankommt. Mhm. Es wird eine komplett neue Mischung geben aus moderner Technik, aber eben natürlich auch althergebrachten analogen Formaten. Also eine Diversifizierung der Übermittlungs- oder Vermittlungsmethoden. Das ist ganz wichtig. Aber es wird natürlich auch einige State-of-the-Art-technische Möglichkeit bei uns.
Also Sie haben ja vorhin mal die Bandbreite angesprochen. Das heißt, es muss ja von jung bis alt irgendwie alles dabei sein, dass sich sowohl die Eltern, vielleicht auch die Großeltern oder die Kinder auch wohlfühlen bei ihnen, und es eigentlich, sag ich mal, so von der Handhabung her eigentlich automatisch läuft, dass man genau weiß, was man zu tun hat und wie man es hinkriegt. Ne?
Genau, ganz intuitiv wird es sein und wird sowohl alle Altersgruppen letztendlich ansprechen.
Wilhelm, ich sagen muss, also ich muss nochmal eine Lanze wirklich brechen für das Haus. Also ich fand damals, als es eröffnet wurde, vor circa 10 Jahren, hat es mich schon schwer beeindruckt, das muss ich sagen. Das war aber auch eines der ersten interaktiven Ausstellungen, die ich tatsächlich hier so im Umkreis mitbekommen habe. Und sicherlich hat aber auch Frau Dr. Beers recht, dass so die Zeit drüber weggeht. Und die Wahrheit liegt ja immer in der Mitte. Also wir haben hier ja Menschen mit unterschiedlichen Ansätzen. Und insofern muss man natürlich auch immer schauen, wie kann ich dieses Wissen und diese wichtigen Botschaften, die man hat, dann eben auch gut verpacken und interessant gestalten. Das ist schon eine riesige Herausforderung. Und da muss man immer dranbleiben. Ja, also das ist schon so, ja.
Mit was für einem Gefühl fahren die Leute dann wieder weg, Frau Dr. Beers? Wissen Sie das? Kriegen Sie zum Beispiel auch irgendwelches Feedback, wo Sie sagen, boah, das hat mir bei Ihnen so gut gefallen. Ich habe noch nie das in der Intensität gesehen, erlebt, ob das bei einer Wattwanderung ist oder bei anderen Veranstaltungen, die Sie machen, dass die Leute tatsächlich dann so tief beeindruckt waren, dass sie auch ein Feedback geben und sich bei Ihnen bedanken, dass Sie da so tief eintauchen konnten.
Doch, das auf jeden Fall. Also das erleben wir sowohl bei den Naturerlebnisveranstaltungen als auch bei den Besuchern in unserer Ausstellung. Das Feedback, was sie uns geben, ist in der Regel sehr, sehr positiv. Viele sind ganz begeistert und haben wirklich einen Erkenntnisgewinn und sagen, Mensch, das wusste ich alles überhaupt noch gar nicht. Und wie gesagt, ich möchte es gerne, dass sie zukünftig dann auch öfter in unser Besucherzentrum kommen. Also im Moment ist es oftmals so, dass sie einmal kommen und sagen, oh, jetzt habe ich aber viel gelernt, und dann ist aber der Drive, das nächste Mal wiederzukommen, nicht ganz so groß.
Nach dem Motto, war ich schon, brauche ich nicht mehr.
Das genau, wollen sie ändern. Ja? Und das wird geändert mit der neuen Ausstellung, genau.
Ja. Das ist ja auch, glaube ich, etwas, Wilhelm, ich glaube, dass schon die Menschen, die ja nun viel erleben können, von Shopping über Natur bis hin zu Party, da ist ja alles dabei, aber ich glaube schon, dass diese Mischung das, glaube ich, auch schon ausmacht, dass Menschen vielleicht auch deshalb nach Norderney kommen, weil sie in Anführungsstrichen so von allem etwas bekommen und dass auch der Anteil, was das Wattenmeer oder die Betrachtung des Wattenmeeres oder der Umgang damit vielleicht ja auch eine größere Bedeutung für sie selber mittlerweile bekommt, weil sie vielleicht das auch ein bisschen mehr schätzen. Ich glaube auch deshalb, dass so viele Menschen mittlerweile auch in Deutschland selber oder an der Küste Urlaub machen, nicht unbedingt daran liegt, dass sie woanders nicht mehr hinreisen wollen, sondern weil sie sich bewusst dafür entscheiden, auch an die Nordsee zu fahren oder nach Norderney speziell.
Ja, und dennoch ist ja Urlaub immer ein Gesamtpaket, genauso wie du das beschreibst. Und umso wichtiger ist es, einen Teil, der uns wichtig ist, für diese Menschen auch in ihrem Urlaub unterzubringen. Und ich mag ja Menschen, die Herzblut und Passion haben. Und dazu gehört 100% Frau Dr. Beers. Also die brennt für ihr Thema und das merken die Menschen, das merkt ihr Team. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass man nicht nur ein tolles Haus hat, sondern auch Menschen, die dahinter stehen und die das authentisch den anderen gegenüber vermitteln. Ich glaube, das spüren Menschen einfach, ob da Leute sind, die wirklich so etwas mit Passion tun. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also es ist ein Zusammenspiel wirklich von Infrastruktur, von Menschen und vor allen Dingen von Menschen, die hinter diesen Themen stehen.
Frau Dr. Beers, wir haben ja gerade schon mal, das haben Sie auch gesagt, angedeutet, dass andere in Teilen mehr für, in Anführungsstrichen, Umweltschutz tun, was man in Deutschland vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Wie steht es denn auch mit der Zusammenarbeit? Ich war jetzt also im vergangenen Jahr in Dänemark, da gibt es ja auch etwas Ähnliches, aber ich fand schon, dass das in Deutschland relativ gut gemacht wird. Also mein Eindruck war halt, Sie haben jetzt gerade gesagt, es arbeiten viele dran, die Häuser werden modernisiert etc. Auf Norderney wird es ja auch so sein, aber ist der Stellenwert, den Sie an der deutschen Küste, Nordseeküste, im norddeutschen Wattenmeer sehen, ähnlich gut wie zum Beispiel in den Niederlanden oder in Dänemark, wo das ja auch vorherrscht?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also das gesamte UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer umfasst ja die Länder Dänemark, genau, Deutschland und die Niederlanden. Und deswegen arbeiten wir natürlich auch auf der trilateralen Ebene sehr, sehr eng zusammen. Und die Wissensvermittlung, die ist tatsächlich ein Schwerpunkt in allen drei Ländern. Und das macht zum Beispiel auch, ist auch eine, ja, um den Weltnaturerbe-Status auch zu halten, ist es eben ganz wichtig, Umweltbildung in dem Bereich zu machen. Und deswegen haben wir alle drei Länder eine gemeinsame Bildungsstrategie. Und so wird das dann in den einzelnen Häusern letztendlich weitergegeben. Hier in Deutschland sind wir einfach in der privilegierten Situation, dass wir drei Bundesländer haben, die Anteil am Weltnaturerbe Wattenmeer haben. Und deswegen gibt es eben auch drei Länder, die Informationseinrichtungen haben, Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen. Und wir haben natürlich eine ganz enorme Anzahl an Informationseinrichtungen. Da kommen sicherlich die anderen Länder nicht so dran. Da ist das ein bisschen anders organisiert, aber nichtsdestotrotz liegt da auf jeden Fall auch genauso wie hier in Deutschland der Schwerpunkt auf der Umweltbildung.
Also im Grunde genommen, Sie sind vor 6 Jahren gekommen. Sie sagen, die Norderneier waren nicht ganz so einfach. Auf der anderen Seite, Sie sind ja immer noch da. Sie bauen auch noch aus. Sie wollen ja auch noch was machen. Ich gehe mal davon aus, dass Sie noch ein bisschen bleiben werden, oder?
Ja, ich lasse mich nicht so schnell unterkriegen.
Also wer eloquent ist, schafft es hier auch lange auf Norderney zu bleiben. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Also da können Frau Dr. Beers und ich uns die Hand reichen. Wir wissen, wovon wir sprechen.
Andere Seite ist natürlich auch, das ist ja vielleicht die Schlussfrage, vermissen Sie etwas von dem, was Sie bisher erlebt haben? Das ist ja, Malediven ist erstmal für viele Leute erstmal so ein toller Hotspot, wo man hinreist, wenn man reich und schön ist. Aber Sie haben gesagt Neuseeland, Sie haben gesagt Antarktis und so weiter. Sind das Dinge, die jetzt in Ihrem Herzen immer noch getragen werden? Und auf der anderen Seite haben Sie Sehnsucht nach einem von diesen Zielen, wo Sie sagen, das wäre schön, wenn ich da nochmal wieder hin könnte.
Ja, also definitiv habe ich Sehnsucht nach Neuseeland. Also das hat mir sicherlich hat mich mit am meisten geprägt. Brasilien vermisse ich tatsächlich auch. Und ich bin tatsächlich auch froh, einmal in der Arktis eben forschenderweise gewesen zu sein, weil das verändert sich so rasend schnell, dieses Ökosystem. Das wird nie wieder so sein, wie es früher war. Malediven ist ähnlich wie Norderney, würde ich sagen, außer jetzt vom Wetter her. Aber ansonsten ist es halt auch sehr überschaubar und klein. Und manchmal fehlt mir doch ein bisschen das Städtische, beziehungsweise die Freiheit, kommen und gehen zu können, wann ich möchte. Das ist leider auf Inseln immer ein bisschen schwierig.
Sehr eingeschränkt auf der einen Seite, aber es ist ja nicht aus der Welt. Ne? Wir haben ja letztens darüber gesprochen, dass es ja mittlerweile viele Möglichkeiten gibt, nicht nur auf die Insel zu kommen, sondern sie auch wieder zu verlassen, zumindest fahrtechnisch oder anders. Vielleicht noch ein kleiner Wunsch, was wünschen Sie sich? Wir sind jetzt zwar an Ostern schon vorbeigeschrammelt und normalerweise sagt man ja eigentlich das Weihnachtsfest, wo man sich was wünscht, aber was wäre Ihr Wunsch jetzt für die nächsten 5 Jahre, wenn Sie nach vorne blicken, wo Sie sagen, das würde ich auf jeden Fall in nächster Zeit mittelfristig noch anschieben hier auf Norderney?
Ja, ich hoffe jetzt einfach natürlich, dass unsere neue Ausstellung bei den Gästen gut ankommt und dass sich das in den nächsten Jahren dann wirklich als die Adresse für Umweltbildung hier etabliert und dass wir auch wirklich Menschen erreichen, die vielleicht vorher noch keine Berührungspunkte hatten, dass mir da noch ein Geistesblitz kommt, wie man die auch noch mit einbinden kann und dass dann wirklich dieser Funke eben nicht nur auf die Menschen überspringt, sondern auch in das Umfeld der Menschen, die hier Urlaub machen, zu Hause, das finde ich ganz toll.
Also Engagement ist auf jeden Fall da, Begeisterung auch. Das ist wie bei dir, Wilhelm. Du begeisterst dich auch regelmäßig für Norderney. Insofern, das habt ihr dann beide offensichtlich auch gleich.
Ja, sicherlich nicht immer an gleicher Stelle.
Das ist also, wahrscheinlich.
Ja. Es reibt, also Tourismus und Natur reibt sich
auch manchmal an der einen.
Aber Reibung erzeugt ja auch Wärme, wissen wir. Und das ist ja immer nicht das Schlechteste. Und aber wie gesagt, Passion ist schon was ganz Wichtiges, für sein Thema zu brennen und dafür zu stehen. Denke ich, das ist ja auch unser Auftrag. Sonst bräuchte man uns ja nicht an den Stellen, wo wir sind. Und das eint uns dann am Ende doch. Und ich würde sagen, wir würden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal auf den Laufenden halten, wenn
absolut
die neue Ausstellung da ist, und mal ordentlich die Werbetrommel rühren.
Machen wir. Ich danke. Und es war eine sehr informative, sehr kurzweilige Sendung, fand ich, auch mit ein paar tiefen Einblicken, auch ein bisschen von der Insel weg in die Welt hinaus. Wir können mal gucken, beim nächsten Mal wissen wir vielleicht, wer der neue Papst ist. Mal gucken, wie zugewandt er dem Wattenmeer ist oder überhaupt der Welt und den Menschen. Auf jeden Fall können Sie besuchen die Wattwelten UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt.
Ja, das jetzt war es richtig.
Ist richtig komplizierter Titel. Dankeschön, Frau Dr. Beers, dass Sie heute da waren. Dankeschön, Wilhelm, dass wir immer wieder einen tollen Gast hatten. Und wir hören uns demnächst wieder. Und ich kann an dieser Stelle nur sagen, bleiben Sie Norderney treu, hören Sie uns zu und es bleibt interessant. Dankeschön, ja. Hey Norderney, Wilhelm, du hast das Schlusswort.
Ja, mir hat es auch total Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, Frau Dr. Beers, dass
sehr
Sie
gerne
bei diesem Podcast mitgemacht haben und uns nochmal schöne Eindrücke geliefert haben und uns haben Einblick nehmen lassen in Ihrem Arbeitsbereich und in Ihrem Leben. Ja, und ich wünsche allen ja eine schöne Frühjahrszeit. Kommen Sie nach Norderney. Es steht wieder ein tolles Jahr vor der Tür. Und auch der nächste Podcast, immer der erste Freitag im Monat.
Richtig.
Schön dran denken. Das war jetzt nochmal der Werbeblock. Und alles Gute und hey von Norderney.
Bis allemal. Tschüss.
Hey Norderney. Tidentalk mit Wilhelm Loth und Ludger Abeln.